Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
77 Jahre nach dem Atombombenabwurf über Hiroshima. Und genau an diesem Tag erreicht uns aus der Ukraine die Nachricht, dass es dort einen Angriff auf das Atomkraftwerk Saporischschja gegeben haben soll. Meine Kollegin Sabine Adler beobachtet die Lage im Land. Was ist passiert?
Ja, offenbar ist das AKW, das ja das größte von Europa ist, mehrfach angegriffen worden. Es gab Granateneinschläge, auch in der Nähe eines Kraftwerkblocks, also auch in der Nähe damit eines Kernreaktors. Es sei eine Stickstoff-Sauerstoffanlage beschädigt worden, auch eine Hochspannungsleitung in der Nähe, die zu einem Wärmekraftwerk führt. Und man befürchtet es aus oder hat befürchtet das Austreten von radioaktiven Stoffen. Das ist wohl ausgeblieben, aber es soll gebrannt haben. Die russische Seite und die Ukrainer beschuldigen sich gegenseitig, diese Angriffe vorgenommen zu haben. Von der ukrainischen Seite heißt es aber, die Rosatom-Vertreter, also die russischen Atomexperten, die ja schon seit März, solange hält ja die russische Seite das AKW besetzt, die dort in dem AKW sind, die sollen kurz vor dem Angriff die Anlage verlassen haben. Und deshalb spricht Selenskyj, der ukrainische Präsident, von einem Akt des Terrorismus. Er hat Forderungen erhoben, Sanktionen gegen die russische Nuklearindustrie zu erlassen. Und das heißt hier in diesem konkreten Fall gegen Rosatom.
Schuldzuweisungen, die gibt es auch in einem anderen Fall, bei einer anderen Organisation, auch in Bezug auf die Ukraine. Amnesty International nämlich, da rumort es. Nun ist die Ukraine-Chefin der Menschenrechtsorganisation zurückgetreten. Wieso?
Genau, Oksana Polkatschuk hat das gestern ganz spät abends erklärt. Offenbar ist es so, dass sie sich überworfen hat mit der Führung von Amnesty International. Amnesty hat am Donnerstag in einem Bericht der Ukraine vorgeworfen, die eigene, also die ukrainische Bevölkerung bei den Kämpfen gegen die russischen Truppen zu gefährden. Also sie würden angeblich Truppen in Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten stationieren und so eben Zivilisten in Gefahr bringen. Und da sagte der Präsident, das ist ein absolut falsches Gleichgewicht zwischen Tätern und Opfer. Hier wird sozusagen die Verantwortung der Täter auf die Opfer verlagert. Und genau dagegen hat es sich auch Oksana Polkatschuk gewehrt. Denn sie hat an diesem Bericht nicht mitgewirkt, hat mitbekommen, dass wie einseitig dieser Bericht offenbar ausgefallen ist und hat dann die Führung von Amnesty in mehreren Gesprächen auch mit anderen Ländervertretungen versucht zu überzeugen, diesen Bericht so nicht zu veröffentlichen. Und man muss dazu wissen, dass bei diesen Angriffen von russischer Seite ja immer wieder ganz gezielt Städte angegriffen werden und zivile Einrichtungen angegriffen werden und dass die Ukrainer eine sogenannte Territorialverteidigung aufgebaut haben, also eine Art Bürgerwehr, um eben gemeinsam mit der Armee und mit der Nationalgarde solche Angriffe zurückzuschlagen, abzuwehren. Und dagegen oder mit diesem Argument ist Oksana Polkatschuk offenbar überhaupt nicht durchgedrungen. Und deshalb blieb ihr nur dieser Schritt zurückzutreten, weil sie sagt, hier wird nur von außen beurteilt und das spricht eben von der Unkenntnis der Situation vor Ort.
Ein Rücktritt als Zeichen also an dieser Stelle. Hierzulande in Deutschland wird aktuell gerade mal wieder auch intensiv über die Energiefrage, die Auswirkungen daraus diskutiert. Aus der Pipeline Nord Stream 1 kommt ja seit einigen Wochen weniger Gas. Nun gibt es am anderen Ende dieser Pipeline in Russland interessante Beobachtungen. Welche?
Genau, das ist eine Beobachtung, die das Radio Finnland berichtet, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das Yleisradio. Man beobachtet ungewöhnlich große Flammen auf der russischen Seite. Diese Flammen sind von der finnischen Küste aus zu sehen. Und zwar brennt dort offenbar unverbrauchtes Gas ab. Und ganz exakt an der Kompressorstation Portovaja, das ist der Ort, von dem das Gas aus für den Transport über die Pipeline Nord Stream 1 verdichtet wird. Und diese Beobachtungen decken sich offenbar auch mit Satellitenaufnahmen der US-Weltraumbehörde NASA. Die NASA hat schon seit dem 17. Juni, also seit Mitte Juni, täglich solche großen Flammen an dieser Kompressorstation ausgemacht. Und dort wird eben offenbar russisches Gas, das nicht auf die Reise geschickt werden kann, aus bekannten Gründen, abgefackelt.
Frau Adler, dann zum Abschluss unseres Gesprächs gestern Abend, gestern tagsüber, das Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem türkischen Gegenüber Recep Tayyip Erdogan. Am Tag danach, was bleibt von diesem Treffen?
Ich glaube, die größte Befürchtung für die Ukraine bestand bei diesem Treffen darin, dass es tatsächlich zu einer Militärkooperation kommen könnte zwischen Russland und der Türkei beim Bau von Bayraktar-Drohnen. Das sind die Drohnen, die Ankara der Ukraine zur Verfügung stellt und die auch sehr erfolgreich eingesetzt werden. Und die russische Seite zeigte sich daran interessiert. Sie wollte diese Drohnen entweder kaufen oder auch selbst mit türkischer Hilfe bauen. Das ist zumindest in dieser gemeinsamen Abschlusserklärung nicht aufgetaucht. Dafür ist dort festgehalten, dass Russland den Bau eines AKW im Jahr 2023 beginnen soll. Und man hat sich geeinigt auf die Bezahlung der Gaslieferungen von Russland in die Türkei durch die Türkei, durch Rubel. Und da gab es ein Zitat, der russische Präsident wurde da zitiert mit einer Äußerung, dass dieses russische Gas nicht nur für die Türkei, sondern auch für die Verbraucher in Europa gedacht sei. Also Stichwort die versuchte Spaltung Europas durch den Kreml.